Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Wofür wäre grüner Wasserstoff gut? Die Industrie könnte damit zum Beispiel klimaneutral Stahl herstellen. Schiffe könnten damit angetrieben werden. Und auch heizen, damit ist möglich. Die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, bis 2030 soll doppelt so viel Wasserstoff hergestellt werden wie bisher geplant. In Brandenburg finden das viele prima, weiß unser Reporter Carsten Steinmetz.
Ralf Borschinski vom Netzbetreiber Ontras steht in einer Gasverteilerstation am südlichen Potsdamer Stadtrand in einem Meer von Rohren, Behältern und Hebeln. Die Anlage versorgt etwa 400.000 Menschen bisher mit Gas. Sie könnte aber auch künftig Wasserstoff durch die Leitungen schicken.
Das würde für so eine Anlage, wie wir sie hier sehen, bedeuten, dass wir sicherlich die Messgeräte völlig austauschen müssten, weil die jetzt alle hier für Erdgas geeicht sind. Wir müssten sicherlich die eine oder andere Armatur anders machen. Aber im Großen und Ganzen ist das Kosmetik, also ist es kein Hexenwerk.
Teuer ist dafür der Ausbau der Netze. Das Land Brandenburg rechnet mit Investitionen von ca. 1,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2045. Netzbetreiber wie Ontras hoffen auf Unterstützung von der Politik.
Das werden sehr viele Milliarden Euro fließen und dafür braucht man eine gewisse Anreizsituation, damit unsere Investoren dann auch wirklich zupacken. Anders als bei Strom wissen wir nicht, ob die Kunden, von denen wir jetzt ausgehen, dass sie kommen, ob die kommen. Das heißt, wir haben gewisse Risiken, die müssen in gewisser Hinsicht abgedeckt sein.
Grundsätzlich ist es aber der richtige Schritt, sagt Ralf Borschinski, den Wasserstoffausbau zu fördern. Zufrieden mit den Plänen der Bundesregierung ist auch das Brandenburger Wirtschaftsministerium. Staatssekretär Henrik Fischer sagt, er sei davon überzeugt, dass die Herstellung von Wasserstoff jetzt zunehmen wird. Ein Problem besteht für Fischer aber darin, dass der Ausbau der Leitungen bisher viel zu lange dauert.
Die Fristen sind zu lang, die Beteiligungsverfahren sind zu kompliziert. Es gibt immer ein Hin und Her zwischen den verschiedenen Genehmigungsstellen, zwischen den Trägern der öffentlichen Belange und den Genehmigungsstellen. Und wir müssen dringend sehen, dass wir diese Verfahren verkürzen.
Fraglich bleibt auch, ob denn überhaupt ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Vor allem in einem Land wie Brandenburg, das immer häufiger unter großer Trockenheit leidet. Staatssekretär Fischer sieht hier zurzeit aber keine Schwierigkeiten.
Wir nehmen aber die Sorgen, die da geäußert werden, sehr ernst und bereiten gerade vor ein besonderes Gutachten nochmal, mit dem wir überprüfen lassen wollen, ob unsere Kalkulationen, unsere Rechnungen, die wir haben, tatsächlich mit denen von unabhängigen Forschungsinstituten übereinstimmen. Und wir werden dazu noch in dieser Legislaturperiode auch ein entsprechendes Gutachten auf den Weg bringen.
Wer am Ende in Brandenburg mit Wasserstoff beliefert werden kann, ist zurzeit noch völlig offen. Es wird von den jeweiligen Kommunen abhängen, sagt Ralf Borschinski vom Netzbetreiber Ontras, ob denn Wasserstoff durch die Leitungen geschickt wird und ob dieser dann nur von der Industrie genutzt werden wird oder auch von Privathaushalten zum Heizen.
Carsten Steinmetz über Wasserstoffpläne in Brandenburg. Rund um das Mittelmeer haben die Menschen gerade mit schweren Waldbränden zu kämpfen. Auf Rhodos, Korfu und Sizilien zum Beispiel. Alles beliebte Urlaubsziele. Wer dort in den Ferien ist oder in Kürze hinfliegen möchte, der fragt sich vielleicht, welche Rechte ihm oder ihr denn so zustehen. Unser Reporter Karl Winterhagen hat dazu ein paar Hinweise gesammelt.
Katastrophen wie die aktuellen Waldbrände gelten als unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände. Unter denen haben Reisende besondere Rechte. Aber es kommt vor allem darauf an, ob sie eine Pauschalreise gebucht haben oder die Reise selbstständig organisiert haben. Bei einer Pauschalreise kann der Vertrag unter diesen Umständen vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Der Reiseveranstalter muss sich, wie zum Beispiel mit den Sonderflügen, um die Rückreise kümmern und Kosten erstatten. Wer seine Reise hingegen selbst organisiert hat, der bekommt nur dann eine Erstattung, wenn die gebuchte Leistung nicht erbracht werden kann. Zum Beispiel, wenn der Flug ausfällt oder das Hotel dicht macht. Das sagt Simon Götze, Jurist bei der Verbraucherzentrale Berlin.
Wenn zum Beispiel jetzt nicht der Luftraum gesperrt ist und deswegen der Flug nicht annulliert wird, dann muss man sich leider auf die Kulanzregelung der Fluggesellschaft verlassen und hoffen, dass die dann quasi da einem entgegenkommen. Also einen Anspruch auf Stornierung oder Umbuchung hat man dann in dem Fall nicht.
Wer noch gar nicht im Urlaub ist, aber schon eine Reise mitten ins Waldbrandgebiet gebucht hat, für den gelten prinzipiell dieselben Regelungen. Aber aufgepasst, nur wenn die Reise wirklich kurz bevorsteht. Simon Götze von der Verbraucherzentrale Berlin rät deshalb dazu, Reisen nicht voreilig zu stornieren.
Dieser außergewöhnliche Umstand, der einem quasi zur kostenlosen Stornierung berechtigt, der muss auch während der Reisezeit vorliegen. Und wenn jetzt Ihre Reise erst in 4 Wochen ist oder so, dann kann es natürlich sein, dass die Waldbrände vorbei sind, die Schäden beseitigt und dieser außergewöhnliche Umstand nicht mehr vorliegt. Deswegen sollte man jetzt nicht voreilig stornieren.
Denn dann bleibt man auf den Kosten sitzen. Durch den Klimawandel nehmen Wetterextreme, Hitze und Trockenheit zu. Deswegen müssen sich Urlauber in Zukunft wohl auch immer öfter mit solchen Szenarien wie Waldbränden auseinandersetzen. Die Reiseveranstalter sind sich der kommenden Herausforderungen bewusst, erzählt Anke Budde von der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen.
Darauf werden wir uns als Branche einstellen, dass in Zukunft uns solche extremen Wetterereignisse immer öfter treffen werden, seien es Brände, seien es Hochwasser, Orkane, Stürme, was auch immer.
Wenn der Urlaub einer solchen Katastrophe zum Opfer fällt, können sich Reisende aber in der Regel auf Erstattungen verlassen.
Karl Winterhagen über die Rechte von Urlaubern bei heiklen Bedingungen am Ferienziel. Wann geht's mal beim Steglitzer Kreisel weiter? Das fragen sich viele. Das Berliner Landgericht hat jetzt auf jeden Fall dem Käufer einer Wohnung in dem Hochhaus Recht gegeben. Er hatte gegen den Investor Adler Group geklagt, weil der nachträglich die Baupläne ändern wollte. Einzelheiten zu dem Urteil hat unser Reporter Wolf Siebert.
Seit 2020 wurde auf der Baustelle in Steglitz kaum noch gebaut. Die Adler Group begründete das mit den Folgen der Pandemie. Rohstoffmangel, Kostenentwicklung, Engpässe bei Baufirmen. Während sich die Käufer fragten, wann denn nun die Wohnungen fertiggestellt werden, änderte die Adler die Baupläne. Aus dem Parkhaus sollte ein Bürogebäude werden. Für den Käufer André Gaufer bedeutete das unter anderem, dass er auf den vereinbarten Tiefgaragenstellplatz hätte verzichten müssen. Gaufer wollte das nicht akzeptieren und verklagte die Adler. Anne Pritzker, die Sprecherin der Berliner Zivilgerichte.
Die Beklagte hatte ja nachträglich versucht, durch Nachtragsvereinbarung den Kläger zu Änderungen am Vertrag zu bewegen. Hier hat das Gericht keinen Grund dafür gesehen und daher gesagt, dass der Kläger sich zu Recht geweigert hat, diese nachträglichen Vereinbarungen zu unterzeichnen.
Nach Ansicht des Gerichts hatte die Adler Group auch keinen Grund, vom Kaufvertrag zurückzutreten, auch wenn das Unternehmen gegen die Entscheidung des Landgerichts Berufung einlegen kann. André Gaufer freute sich über diesen Etappensieg.
Dies ist nicht nur ein Triumph für mich persönlich, sondern auch ein Sieg für die Rechte aller Wohnungskäufer. Das Urteil macht klar, Notarverträge müssen eingehalten werden.
Welche konkreten Folgen diese Entscheidung hat, ist offen. Die Adler muss dem Käufer zunächst in einer sogenannten Teilungserklärung bestätigen, dass er im Steglitzer Kreisel eine Wohnung gekauft hat, so wie sie im Kaufvertrag von 2018 beschrieben war, also mit Tiefgaragenstellplatz. Ob die Adler diese und die 329 anderen Wohnungen dann tatsächlich bauen oder das Projekt im Rohbauzustand verkaufen wird, ist offen. Das Unternehmen will sich zu dem Urteil zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern, sondern zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten.
Wolf Siebert über ein Urteil des Berliner Landgerichts zum Steglitzer Kreisel. Vor genau einem Jahr begann das große Fischsterben in der Oder. Seitdem heißt es von den Behörden auf beiden Seiten des Flusses, so eine Katastrophe darf sich nicht wiederholen. Was tut man in Polen, um dieses Versprechen wahrzumachen? Unsere Reporterin Magdalena Dertsch hat sich bei den Nachbarn umgehört.
Die Oder ist so salzig wie der Atlantik, sagt der polnische YouTuber Grzegorz Marcinkiewicz, der seit einem Jahr auf dem Wasser unterwegs ist. Er ist dreifacher Angler-Champion und seit einem Jahr untersucht er mit einem über Spenden gekauften Sonargerät den Grund des Flusses, derzeit in der Nähe des Gleiwitzer Kanals, wo im Juni fast eine halbe Tonne tote Fische entdeckt wurden.
So viel Gestrüpp, so viele Algen, die hier mit dem toten Fisch im Wasser treiben. Genau dieses Szenario wiederholt sich. Die Farbe des Wassers verändert sich, Algen schwimmen auf der Oberfläche und dann treiben die Fische mit den Bäuchen nach oben. Bei jedem Fischsterben immer wieder das Gleiche.
Das Gleiche. Das sagen auch Greenpeace-Aktivisten, Umweltschützer, Angler in Polen. Und Ergebnisse des Leibniz-Instituts. Der Salzgehalt in der Oder ist bereits jetzt so hoch wie im August 2022. Damit sind beste Bedingungen fürs Blühen der Goldalge gegeben, die giftig für die Fische ist. Und was sagen die Verantwortlichen? Das Monitoring der Oder wurde verstärkt. Es arbeitet ein Krisenstab, die Umweltaufsichtsbehörde GIOS nehmen regelmäßig Proben am Gleiwitzer Kanal, sagt Anna Moskwa, Umweltministerin Polens.
Wäre die Antwort auf die Algen nur der erhöhte Salzgehalt, dann wäre es sehr einfach für die Wissenschaftler. In manchen Bereichen wurde die Goldalge mit dem Toxinausstoß bestätigt, aber sehr geringe Salzwerte bei sehr hohen Nitrat- und Phosphorwerten. Darüber hinaus haben in der letzten Zeit unsere Bergminen viele Maßnahmen ergriffen, um das Grubenwasser zurückhalten zu können.
Das Umweltministerium hat eine Liste der Übeltäter erstellt, darunter viele schlesische Bergminen, die wegen hohen Kosten der Salzaufarbeitungsanlagen oft illegal Abwässer in die Zuflüsse der Oder einleiten. Dagegen habe die Regierung nicht genügend getan, sagt Anita Kucharska-Dziedzic, die in der parlamentarischen Gruppe im polnischen Sejm für die Renaturierung der Oder kämpft.
Seit langem schon haben wir Monat für Monat bei den zuständigen Behörden und bei der polnischen Regierung eingefordert, die Salzeinleitungen zu stoppen. Und zwar, indem die Behörden den Betrieben die Genehmigung für Abwassereinleitungen entziehen. Es hat sich aber nichts getan. Keine Genehmigung wurde entzogen.
Kritik in Polen am Kurs zum Schutz der Oder. Magdalena Dertsch hat recherchiert. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.